FM4
Filmpodcast.
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen die nicht mehr ganz Teenager
Pia Reiser
und Christian Fuchs. Aber wir begeben uns zurück in die Adoleszenz, zumindest wir filmen.
Genau, wir reden heute über zwei neu auf Streaming-Portalen erschienene Coming-of-Age-Filme. Es ist immer ein bisschen, finde ich, eine lustige Genrebezeichnung. Es ist ein bisschen deckungsgleich, weil sie mit dem Bildungsroman gibt es in der Literatur. Und grundsätzlich ist natürlich so die Entwicklung von Menschen und der Übergang so von Kindheit zum Erwachsenen, also das Teenager-Sein, war für Filmemacher schon immer interessant. Aber es gibt so eine totale Ballung von diesen Filmen, finde ich, ab den Nullerjahren. Also wenn man jetzt so kurz durch die Geschichte hüpft, ist so 1955 ist das, glaube ich, denn sie wissen nicht, was sie tun, wo James Dean gegen seine Eltern rebelliert, ist so ein großer Coming-of-Age-Film. Dann gibt es natürlich in den 80er Jahren die John Hughes-Filme, der irgendwie zum ersten Mal Teenager auch so ein bisschen ernst nimmt. Es gibt American Graffiti von George Lucas. Und dann nimmt das, finde ich, gar kein Ende, wiederholt sich auch ein bisschen. Das sind für mich immer so diese Sundance-Filme.
Genau, die zwei heutigen Filme, die wir besprechen, sind auch Sundance-Filme, aber du wolltest ja noch auf die Filme in den Nullerjahren zurückkommen. Das waren große kommerzielle Erfolge von dem bei uns sehr beliebten Produzenten Judd Apatow. Da gab es einiges eigentlich.
Ja, der hat dann auch den Humor, finde ich, ein bisschen durchgemischt, weil an sich haben die so einen sehr, oft einen sehr süßen Humor, sie sind immer so ein bisschen melancholisch und Judd Apatow ist dann mit seinem Gross-Out-Humor, aber auf eine sehr gute Art und Weise da ein bisschen reingefahren. Das heißt, da gab es irgendwie Dick-Jokes, aber auch ganz große Gefühle und das war eine unglaublich neue Supermischung. Und in den letzten Jahren waren dann auch so Filme wie Lady Bird, Booksmart, haben dann irgendwie auch die Frauen da ein bisschen mehr hervorgehoben. Grundsätzlich ging es meistens um Männer, die quasi nicht erwachsen werden wollen. Das hat sich auch dann immer mehr das Alter mehr nach hinten verschoben. Früher ging es tatsächlich um Teenager. Und für mich ist so ein Bruch gewesen, das war 2002 About a Boy, die Verfilmung vom Nick Hornby-Buch, weil da geht es natürlich auch um einen tatsächlichen Boy, vom sehr jungen Nicholas Holt gespielt. Aber es geht natürlich eigentlich um den Mitte-30-Jährigen, schätze ich mal, Mann, der von Hugh Grant gespielt wird, der irgendwie nicht einmal ein Slacker-Leben führt, sondern einfach dem Nichtstun frönt, weil er dank der Tantiemen, die von seinem Vater immer noch reinplätschern, sich um nichts Sorgen machen muss. Und da war es, finde ich, zum ersten Mal, dass tatsächlich mal so eine erwachsene Person in so einer Phase der Stagnation in einer Komödie auf der Leinwand gesehen hat.
Das stimmt. Ich habe jetzt nur denken müssen, weil du Nicholas Holt erwähnt hast, wenn man den im Kino aufwachsen hat sehen, dann fühlt man sich wirklich ein bisschen alt.
Das
oder?
Stimmt.
Ich habe das Gefühl, ich habe ihn in allen Rollen gesehen und mittlerweile spielt der Erwachsene oft auch diabolische Figuren, früher ein bisschen unschuldig besetzt. Wenn man dessen Grown-Up-Prozess auf der Leinwand gesehen hat, dann ja, ist man nicht mehr ganz adoleszent.
Das stimmt, weil in About the Boy ist er richtig auch noch so ein bisschen ein rundliches, ganz sanftes, liebes Kind. Und lustigerweise, der erste Film, über den wir, glaube ich, heute reden werden, der hat mich manchmal an About the Boy erinnert. Dieser Film heißt Big Time Adolescence mit unserem, ich nenne ihn jetzt mal Liebling, Pete Davidson.
Genau, er ist aus dem Jahr 2019 eben jetzt auf Streamingportalen erschienen und hat auch seine Premiere beim besagten Sundance Festival gefeiert, wie, glaube ich, auch der zweite Film, den wir dann besprechen. Big Time Adolescence. Ich muss gleich sagen, am Anfang bei solchen Filmen habe ich immer leichte Vorurteile, die ändern sich dann mit der jeweiligen Dekade. Zeitlang dachte ich mir, es gibt nur mehr Kifferwitze und Dick-Jokes. Jetzt momentan, seit ein paar Jahren, habe ich eher so die Angst, dass die Filme zu brav sind, dass die Wokeness sozusagen auch diese Filme umarmt und dass dann all das, was früher so raunchy war und vielleicht auch ein bisschen too much, diesmal zu wenig ist. Dieser Film hat aber eine sehr ausgewogene Mischung. Ich war extrem positiv überrascht. Es ist der Debütfilm eines jungen Regisseurs namens Jason Orley. Und die Mischung ist wirklich, ich würde sagen, sehr in der Realität geerdet. Also es gibt am Anfang die beliebte Warnung, Drug Content, Alcohol Use, Perversive Language and Sexual References, all involving teens. Das ist schon mal ganz wichtig, aber wie gesagt, das kann auch ganz schief gehen. Aber in diesem Film gibt's Unschuld, dunkle Seiten, es prallt alles irgendwie sehr ausgewogen und eigentlich sehr berührend aufeinander.
Das finde ich auch, ja. Es ist so eine gute Art von Raunchiness. Es fühlt sich auch relativ echt an, im Sinne von, es wurde nicht übertrieben, hat aber auch nicht versucht, den Film jetzt irgendwie quasi an einem Rating vorbeizubringen und besonders dezent zu machen, sondern die nehmen schon tatsächlich Drogen und trinken Bier. Und wer die zwei Hauptfiguren, das sind Mo und Zeke. Und Zeke wird gespielt von Pete Davidson und Mo von Griffin Gluck. Und ich finde auch, die Chemie zwischen den beiden ist ganz großartig. Wir lernen Mo kennen, da ist er eigentlich noch klein, also so 10 schätze ich jetzt mal. Und Zeke ist der Freund seiner älteren Schwester und den himmelt er irgendwie an, weil der ist cool, der ist so der Anti-Held auf der Highschool, der macht irgendwie schlechte Witze, der schummelt ihn dann im Vergnügungspark in dieses Fahrgeschäft rein, mit dem er eigentlich gar nicht fahren dürfte und so. Und dann trennt sich die Schwester mal von diesem Zeke, aber die Freundschaft zwischen Mo und Zeke bleibt irgendwie erhalten, was der Vater von Mo gar nicht gut findet. Und so dieses ungleiche Paar, die begleiten wir dann durch den Film.
Ja, in der Steiermark sagt man, verzahrst man eh nicht mein Kind auf gewisse Weise. Das macht aber dieser Zeke, gespielt von Pete Davidson, der sich wieder, ja, ich würde sagen, über weite Strecken selbst spielt, beziehungsweise mit seiner Medienfigur spielt. Also man sieht auf jeden Fall neben Zeke auch Pete Davidson in gewisser Weise auf der Leinwand, oder?
Auf jeden Fall. Es ist auch sehr ähnlich wie King of Staten Island. Nur muss man da zur Verteidigung von diesem Film sagen, dass der davor da war. Das ist quasi das Hauptrollen-Filmdebüt von Pete Davidson. Ein Jahr noch, bevor er auch quasi sich selbst in The King of Staten Island spielt. Und ich finde aber, das wirft man ihm natürlich gerne vor, aber ich finde, er kann das auch tatsächlich sehr gut. Also der spielt definitiv sich selbst. Man kann sich auch sehr lustige Videos auf YouTube anschauen, wo Pete Davidson durch sein Basement führt, wo er früher gewohnt hat, bei seiner Mutter. Und da ist das nicht zu unterscheiden von den Figuren, die er im Film spielt.
Genau, so ein Basement gibt es in diesem Film auch. Zeke hängt halt mit einschlägigen Kiffer-Buddies ab. Und der 16-jährige Mo, gespielt eben von diesem Griffin Gluck, ich glaube, eine Newcomer-Rolle, der hängt da ab und die Eltern machen sich Sorgen. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte, muss man sagen. Ich fand auch die Eltern sehr, sehr gut. Es sind nicht diese üblichen, bösen oder unverständlichen Eltern, wie man sie aus so Klischeefilmen kennt. Ich muss sagen, ich bin ständig zwischen den Figuren hin und her gependelt, was für mich schon so ein bisschen in die Königsklasse des Kinos geht, weil ich habe natürlich Mo total verstanden, dass der mit diesen coolen Jungs abhängen will und gleichzeitig den Vater, wenn er dann irgendwie seine Predigten bekommt. Ich war eigentlich total in dieser Vaterfigur drin und der ist keine Karikatur.
Nein, ich habe mir auch, eins der ersten Notizen, die ich gemacht habe, war A, eine freundliche Familie, weil ich das auch immer gut finde, wenn es mal so quasi eine normale, nette Familie im Film gezeigt wird. Weil oft versucht man natürlich da einen Weg der narrativen Eskalation, indem die entweder ganz furchtbar sind oder es ihnen total wurscht ist, mit den Kindern, was in den Kindern passiert. Und das war so genau in der Mitte, finde ich, sehr eine realistische Darstellung. Die wollten jetzt nicht so overprotective sein. Andererseits war vor allem dem Vater, der von John Cryer gespielt wird, den man aus John Hughes-Filmen kennt oder die meisten wahrscheinlich als Ellen aus Mein cooler Onkel Charlie, der das auch total gut macht, der irgendwie sieht, dass sein Sohn da quasi ein bisschen auf den falschen Weg kommt, aber sich jetzt auch nicht hysterisch ihm in den Weg wirft, sondern mal schaut, wie sich alles entwickelt.
Ja, und es ist ein falscher Weg. Mo oder Monroe ist ja eigentlich so ein recht braves Mittelklasse-Kid, aber sein Freund Zeke macht aus ihm einen kleinen Drogendealer. Er taucht dann immer auf Partys auf. Es sind sogenannte Themenpartys, also immer im Zeichen irgendeines komischen Mottos. Es gibt eine Police-Party, die ist ganz großartig. Alle möglichen Mottos und Mottos?
Ich glaube Mottos, sagen wir
Mottos. Mottos, genau. Und er taucht dann immer mit einem Koffer auf, wo dann halt Marihuana drinnen ist und diverse Pillen und so, also keine harten Drogen, aber immerhin, es reicht für einen 16-Jährigen. Wenn dann bei dieser Polizistenbar die echte Polizisten auftauchen, wird's heikel.
Das stimmt. Aber das hat mir auch gut gefallen, weil ich glaube, das hat man ein bisschen so gebraucht, damit irgendwas passiert in diesem Film, diesen Konflikt dann mit dem Drogen und dass quasi Mo plötzlich ein Dealer der Highschool ist, weil ansonsten passiert in dem Film nämlich so herrlich wenig, sondern beobachtet einfach nur Mo und Zeke, wie sie sich dann immer ein bisschen weiter auseinander bewegen und es brauchte dann, glaube ich, einfach eine Art von Konflikt, an dem man die Geschichte auflösen kann. Oft sind diese Konflikte oder oft wird diesen Filmen dann so eine Orge ein viel zu großer Konflikt aufgedrängt oder man versucht, die so in ein Korsett zu pressen, wie eine Geschichte erzählt werden muss. Das hat mir hier sehr gefallen, dass da mal ewig lang wirklich nichts passiert. Also die zwei hängen ab, Sieg gibt ihm so Lektionen fürs Leben, sie gehen Platten kaufen, sie trinken gemeinsam, und es ist aber nicht fad dabei.
Es ist nicht fad und ich hatte genau vor diesem Korsett oder auch so einem entsprechenden Ende hatte ich Angst, aber eben auf das verzichtet der Film. Also er passt schon sehr gut auf Sundance Festival, gleichzeitig ist er jetzt nicht so spröde, dass er auf die Biennale passen würde. Also ich will Ihnen nicht sagen, dass die Biennale spröde ist, ihr wisst schon, aber er ist so dazwischen irgendwie, er ist dazwischen und entschließt sich bewusst nicht in eine Richtung zu gehen. Und die Witze, die könnten wirklich auch so aus einem Judd Apatow-Film stammen, aber gleichzeitig hat er dann so eine gewisse Ernsthaftigkeit, die macht es dann ein kleines bisschen arthausig.
Das stimmt, ja. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass er so eine Art Zeitlosigkeit hat, weil die haben zwar Handys, trotzdem versucht der Film nicht jetzt so zu tun, als würde er alles über aktuelle Jugendkulturen wissen, sondern ich meine, der könnte jetzt auch in einem 70-Jahre-Film so auftauchen, dann hätte er kein Handy, aber von dem, wie er sich anzieht und benimmt, das fand ich auch ganz gut. Da gab es keine krampfige, wir versuchen das jetzt auch musikmäßig oder so irgendwie abzubilden, sondern durch diese Zeitlosigkeit gewinnt, finde ich, der Film noch mehr, weil man die Figuren auch irgendwie mag. Also Sieg ist natürlich ein bisschen ein Depp, ein College-Dropout, der mit Mitte 20 am liebsten mit seinen Freunden abhängt. Einer davon übrigens gespielt von Machine Gun Kelly, der unglaublich super ist, so als dödeliger Freund, der immer eigentlich raucht und Platten auflegt. Ich finde, der macht das super. Der war auch in King of Staten Island als Tätowierer dabei. Tätowierungen spielen natürlich eine große Rolle. Sie tätowieren dann natürlich auch Mo. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie in King of Staten Island, wo dieses noch kleinere Kind tätowieren will. Und es sind zwischendrin wirklich gute Schmähs. Also ich habe ein paar Mal beim Alleine anschauen am Laptop zu Hause laut gelacht und das ist im Prinzip die Königsklasse für so einen Film.
Ja, ich musste auch lachen. Also es gibt die super Szene, weil du sagst, Tätowierungen, wo sie im Auto fahren und eine junge Frau sieht sozusagen den nackten Oberkörper von Pete Davidson und entdeckt einen Hai drauf, ganz groß. Ja. Und er sagt, what's that? Und I've seen Jaws recently. Und sie sagt, recently? Und ja, it's a good film. Das sind so ungefähr die Witze, unter anderem aus diesem Film. Und ich musste auch wirklich laut lachen.
Ja, und es ist halt so diese, auch so allein diese Stimme von Pete Davidson, die ich so gern mag. Es gibt auch eine Szene, dann nimmt er Mo mit in eine Bar und eine Frau deutet auf Mo und sagt, he looks a little young to be in here. Und er schaut die Frau an und sagt, you look a little old to be in here. Und er ist halt so auf eine schlagfertige Art irgendwie sehr lustig. Außerdem legt er einmal das Lied Word Up auf. Und ich habe so die Theorie, dass immer wenn Word Up in einen Film vorkommt, ist es meistens ein guter Film.
Chemio, stimmt. Ganz großartig. Überhaupt die Musik aus diesem Film, weil du sagst Zeitlosigkeit, er schreit eben nicht so Gegenwart, Gegenwart. Er spielt in der Gegenwart und alle haben alle Tools. Aber gleichzeitig, vielleicht sind die Teenager, die dieser Film porträtiert, auch in so einer Retro-Welt drinnen. Weil es hängt auch ein Public Enemy-Plakat an der Wand, neben einem DMX-Plakat. Also auch die Hip-Hopper, die sie verehren, sind nicht unbedingt Cloud-Rapper von vorgestern oder gestern. Also es ist so ein bisschen ein zeitloser Touch. Der Plattenladen, der Retro-Plattenladen, Vinyl spielt eine Rolle. Und die Musikauswahl ist generell irrsinnig gut. Was mir aufgefallen ist, gleich im Vorspann ein sehr schöner Song von John Maus. Später kommt dann ein Song von Ariel Pink und Not So Fun Fact, beide waren ja in den Sturm aufs Kapitol involviert und haben jetzt so ein bisschen einen rechten Twist. Gibt keine News dazu, aber die sind am Soundtrack sehr prominent, unwissend, glaube ich, noch vertreten.
Ja, wieder eine gute Übung, um Person und Werk zu trennen, dieser Soundtrack. Wer grundsätzlich mit Coming-of-Age-Filmen irgendwie was anfangen kann, der wird, glaube ich, mit Big Time Adolescence eine große Freude haben. Ich finde auch, der Film hat ein bisschen diesen John Hughes-Touch und jetzt nicht nur, weil John Cryer drin vorkommt, nur der größte Unterschied zu all diesen, John Hughes-Filmen im Gegensatz zu den Filmen ab den Nullerjahren, die sich mit Coming-of-Age beschäftigen, ist, finde ich, die Teenager in John Hughes-Filmen, die wollten nichts lieber als erwachsen werden. Also irgendwie raus aus diesem schrecklichen Teenager-Status, wo man irgendwie von Hormonen gebeutelt wird und die Eltern sind schrecklich und man hat schwitzige Hände und weiß eigentlich nicht, was man will. Und dann kommt irgendwie Jahre später die totale Umkehr, nämlich Leute, die am liebsten in diesem Teenager-Status verharren wollen, weil nämlich Pete Davidsons Figur ist hier, glaube ich, Mitte 20, Aber er redet immer noch von seiner grandiosen Highschool-Zeit und er will quasi nicht in ein erwachsenes Leben rüberrutschen. Mir hat sehr gut auch noch gefallen, die Szene, wo sie ins Museum gehen und sich ein Bild anschauen und sie sagen dann, it's just a bunch of scribbles and dicks und Pete Davidson sagt, that's all there is to life und er versucht dann auch, dieses Bild zu kaufen, weil er so keine Ahnung von der echten Welt hat, dass er glaubt, man geht halt in ein Museum und fragt dann eine Dame, die dort arbeitet, wie viel das kostet, weil er würde es gerne mitnehmen und er fängt so an, Dollarscheine aus seiner Tasche zu ziehen. Auch eine tolle Szene.
Das ist eine sehr tolle Szene. Da gibt es eine Szene davor, wo quasi Pete Davidson Mo besucht und die Schwester, die Ex-Freundin des Pete Davidson-Charakters war, die hat einen neuen Freund und der ist halt ein bisschen älter, der hat mehr Geld oder der hat überhaupt Geld. Der ist auch ein bisschen schicker angezogen und vor allem hat auch Kunst an den Wänden, wie Collect Art Now, fällt dann irgendwie ein Satz. Und das alles findet er furchtbar, aber gleichzeitig beeindruckt sind. Und ich glaube, deswegen kommt es auch zu diesem Museumsbesuch.
Ja, das glaube ich auch. Und man sieht dann eben, was der Film so gut macht, ohne es auszuerzählen, ist, dass Mo dann sich schon in manchen Momenten denkt, was ist los mit Sieg oder ist das richtig, was er macht? Weil sie treffen da mal, wie sie Burger essen auf einem Parkplatz, einen alten Bekannten von Sieg, der, glaube ich, noch mal 10 oder noch mehr Jahre älter ist, aber im Grunde auch in diesem Ich-tu-nix-außer-kiffen-Status verharrt ist. Und den schaut Mo so an und sieht, glaube ich, so die Zukunft vor sich, was passiert, wenn man sein Leben so lebt wie Sieg. Es führt dann auch dazu, dass sie sich alle einrauchen in dem Auto und er heimkommt und die Großeltern sind zu Besuch. Auch eine sehr gute Szene, weil ich finde ja, Komödien wissen oft nicht wirklich so Drogen gut zu nutzen. Ich finde, das war eine, die das sehr low-key macht, aber irgendwie sehr effizient und irgendwie auch so auf eine, also realistisch ist mir jetzt sonst eh wurscht, aber es ist alles glaubwürdig, was hier passiert.
Ja, seit Pineapple Express ist da nichts mehr Großartiges gekommen. Der war nicht realistisch, also nur in Teilen, aber großartig in diesem Genre. Ja, ich habe immer befürchtet, es kommt, und das ist jetzt, soll jetzt kein Spoiler sein, aber ich habe immer befürchtet, es kommt so die große moralische Botschaft und die große Verwandlung. Und die Verwandlung kommt auf sehr subtile Weise. Sie kommt schon ein bisschen, ohne jetzt den Schluss zu verraten, aber es kommt eben nicht. Man muss keine Angst davor haben, ja, der große Zeigefinger, das war alles schlecht, was ihr gesehen habt, auf ins bürgerliche Leben, sondern sehr menschlich nachvollziehbar, die Entwicklung.
Ja, auch der Bruch, oder wir wissen ja gar nicht, ob es dann ein Bruch ist, aber mir hat auch gut gefallen, dass das so deeskalierend erzählt wird. Also es ist im Prinzip ist diese Party, die du schon erwähnt hast, wo die Polizei, Motto-Party, wo dann echte Polizisten auftauchen, die könnte wirklich direkt aus einem Judd Apatow-Film auch sein, aber das ist quasi so die größte, aufregendste Szene, die passiert und der Rest ist sehr, sehr klein und unaufgeregt erzählt und das macht den Film, glaube ich, auch so gut irgendwie. Ich wollte noch sagen, zum Motto-Partys, die werden hier als was sehr Blödes dargestellt, was sie wahrscheinlich auch sind. Das erste Motto ist, glaube ich, Pimps and Hoes, wo Mo mit einem Bademantel von seinem Vater hingeht, auf dem Ruben steht. Das ist sehr toll. Ich möchte noch sagen, ich habe in Salzburg studiert und Salzburg war damals, oder es ist vielleicht noch immer, eine relativ langweilige Stadt und Freunde von mir hatten damals ein ganzes Haus zur Verfügung, das war das Elternhaus von einem. Und da wurden grandiose Partys geschmissen. Nur irgendwann kann man natürlich nicht einfach nur eine Party schmeißen, weil man hat noch keinen Lifehack oder so. Das heißt, man muss sich was überlegen. Und wir sind dann auch relativ schnell bei Motto-Partys gelandet und die waren fantastisch. Ich erinnere mich sehr gern an Serienhelden- und Weltuntergangspartys mit großartigen Kostümen.
Ja, einer der berühmtesten, glaube ich, Teenager, wenn man das so sagen kann, Filme mit einer Motto-Party ist ja der Film mit dem schönen deutschen Titel, ich glaube, mich tritt ein Pferd, National Lampoon's Animal House mit John Belushi, wo es diese berühmte Toga-Party gibt, oder?
Ja. Genau. Ich glaube, Toga-Party. Ich war auch mal auf einer Toga-Party, gab es auch, also in Wien. Also ich bin grundsätzlich, ich weiß, Fasching, alles schrecklich, aber eine gute Motto-Party ist was Hervorragendes. Ich habe früher immer Madman-Partys gemacht.
Sehr schön. Ja, wenn man glaubt, nach all dem, das ist so ein reiner Bubenfilm und ausschließlich die männliche Perspektive, dann stimmt das überhaupt nicht. Die Frauenfiguren sind sehr super ausgearbeitet. Und weil du diese Pimps and Hoes Party erwähnt hast, da gibt es einen wunderschönen Satz. Eine Frau sagt dann irgendwie zu Mo, glaube ich, ja, die Mottos wechseln dauernd, aber aus den Männern werden dann beim nächsten Mal, keine Ahnung, Polizisten statt Pimps, but we stay always hoes. Und das sind so kleine Sätze, die immer wieder so fallen. Also der Film hat bei weitem eine aufgeklärtere Perspektive als National Lampoon's Animal House, muss man sagen, im Vergleich.
Das stimmt. Also von uns, glaube ich, eine große Empfehlung, oder? Für den unaufgeregten Coming-of-Age-Film zwischendurch.
Genau. Den deutschen Titel habe ich verdrängt, muss ich sagen. Man findet ihn auf Amazon, aber auch unter Big Time Adolescence.
Die deutschen Filmverleiher wollen wie immer nicht wirklich, dass man sich diesen Film anschaut. Das heißt irgendwas mit der harte Weg zum Erwachsenwerden oder so.
Ja, er hat mich am Schluss, da muss ich sagen, auch etwas melancholisch gemacht. Und zwar, und das ist jetzt wirklich unironisch gemeint, ich habe dann eine Kerze ans Fenster gestellt für die Generation der 16-Jährigen, die dieser Film porträtiert und die es momentan natürlich extrem schwer hat, weil all diese Partys und alles, was da passiert, ja, im illegalen Rahmen wahrscheinlich, aber so ist es momentan eben nicht möglich. Und dann gibt es nämlich dieses schöne Lied von Cat Power, einer meiner Lieblingssongs von ihr, Nothing But Time, am Ende im Abspann und alle Zeit dieser Welt, das geht sich momentan leider nicht ganz aus. Also der Film macht auch in der Hinsicht melancholisch.
Das stimmt. Mich hat der nächste Film, über den wir reden werden, auch melancholisch gemacht, weil da jemand sehr viel auf Konzerte geht. Und ich bin nicht mal so eine total wahnsinnig gern Konzertgeherin, aber inzwischen sehne ich mich auch irgendwie sehr danach, irgendwo bei lauter Musik zu hopsen in einem sehr vollen Saal.
Ja, dieser Aspekt hat mich bei dem Film, über den wir jetzt sprechen, wirklich zutiefst berührt, weil es ist einer dieser Filme, wir haben auch unlängst erwähnt, 24-Hour Party People, es ist einer dieser ja britisch-amerikanischen in dem Fall Filme, Koproduktionen, die das Feeling von Live-Konzerten, die Stimmung, auch diesen Gestus, der vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß ist, unglaublich gut auf den Punkt bringen.
Ja, der Film heißt How to Build a Girl, beruht auf dem Roman von Caitlin Moran, die man hier, weiß ich nicht, glaube ich gar nicht so kennt, die in England schon sowas wie ein Journalismus-Star auf jeden Fall ist, eine Autorin, Moderatorin, die hier auch das Drehbuch geschrieben hat. Und das, finde ich, ist ja auch immer noch so eine ganz andere Leistung, weil ein Drehbuch zu schreiben, noch dazu von einem Buch, das man selbst geschrieben hat, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich finde, das ist sehr gut, sie hat das sehr gut gemacht. Und sie hat eine recht interessante Lebensgeschichte. Sie hat mit 17 schon für den Guardian und den Observer geschrieben, eine eigene Kolumne gehabt. Sie ist als älteste von 8 Kindern aufgewachsen in Wolverhampton, in einem Haus, von dem sie sagt, wir hatten nur 3 Zimmer und es war alles wie in The Hunger Games. Also sie hat dann einen recht guten Schmäh, aber Familie teilweise auch von Sozialhilfe gelebt. Ihr Vater wäre gern Musiker geworden und Caitlin wollte eben eigentlich immer schreiben und hat das mit so verschiedenen Wettbewerben und einfach auch mit so Frechheit siegt und einfach wo auftauchen und sagen, ich würde gern schreiben, geschafft und ist inzwischen in England auch so eine, wie sagt man, jemand, der gern zu feministischen Themen auch eingeladen wird, weil sie sehr untheoretisch und sehr down-to-earth über Feminismus redet. Und sie sagt auch, das ist ja wichtig, irgendwie vor allem jungen Frauen den Feminismus näher zu bringen, dass das irgendwie nicht eine komplizierte Geisteshaltung ist, sondern dass es hier um Gleichberechtigung geht.
Ja, dieser Film steht und fällt sehr mit der Hauptfigur Joanna, das alter Ego von Caitlin Moran. Die wird gespielt von Beanie Feldstein. Beanie Feldstein kennt man definitiv aus Booksmart, auch aus anderen Filmen, kleiner Nebenrollen. Ich war, muss ich sagen, innerhalb der FM4-Redaktion einer, der ein bisschen skeptisch Booksmart gegenübergestanden ist. Ich habe den gut gefunden, aber nicht so gefeiert, weil er mir um eine Spur zu brav war. Er spielt in einem quasi Utopia, muss man sagen. Und dieses Utopia in einem sehr, sehr aufgeklärten Utopia, Jugendlicher. Und ja, dieser Film ist aber nicht utopisch. Im Gegenstück dazu, er ist eigentlich sehr ernüchternd stellenweise. Er ist unglaublich lustig, also laut, laut gelacht. Mehr noch als beim Film davor, muss ich sagen. Er ist auch greller gemacht, ein bisschen schneller und mehr so quasi, ja, konventionell will ich gar nicht sagen, aber so den klassischen Strukturen so eines Biopics folgend. Aber er hat auch ernüchternde Momente und diese ernüchternden Momente haben hauptsächlich damit zu tun, dass diese sehr junge Frau, ich glaube, sie ist auch 16 oder so, die Figur, gespielt von der ja Ende 20-jährigen Beanie Feldstein, dass sie dann anfängt, Musikkritiken zu schreiben und die dann auch bei einem Wettbewerb teilnimmt. Das Magazin, für das sie dann schreibt, ist fiktiv, aber es soll, glaube ich, so eine Mischung aus Melody Maker und NME sein. Wer das nicht kennt, das waren ganz, ganz wichtige Musikzeitschriften, eigentlich von den ja, Mitte 70er Jahre bis in die Nuller Jahre. Also alle Bands von Joy Division bis zu den White Stripes und Nirvana verdanken ihren Ruhm eigentlich diesen Musikmagazinen. Und sie fängt eben als eine ganz, ganz junge Frau an, dort zu arbeiten mit Kritiken. Man sieht dann ihren Besuch in der Redaktion dieses Musikmagazins. Dort sitzen eben nur Buben mit lustigen Frisuren. Der Film ist ein bisschen so vage in der Britpop-Zeit angesiedelt. Also sie wird dann auch gleich zu einem Konzert geschickt. Ihre erste Konzertkritik ist von den Manic Street Preachers. Die sind in ihrer jungen Phase zu sehen, also von einer anderen Band eben dargestellt. Und die Stimmung dieser Zeit und dieser Musikmagazine wird unglaublich gut auf den Punkt gebracht, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich habe mir auch kurz gedacht, wie absurd es inzwischen scheint, dass die mal so eine unglaubliche Macht hat. Ne? Dass es wahnsinnig wichtig war, was jemand beim NME über deine Platte geschrieben hat. Das konnte irgendwie sehr viel entscheiden. Ich bin auch ganz melancholisch geworden. Sie trägt einmal so einen Stapel Musikzeitungen und da ist hinten die Reklame für Blurs Modern Life is Rubbish Album. Und das ist irgendwie so, das wirkt jetzt alles so unglaublich lange her. Nicht nur die Musik, sondern eben auch diese... Also ja, es gab kein Internet, es gab kein Social Media und diese Musikjournalisten, und es waren hauptsächlich Männer, hatten eine totale Deutungshoheit und konnten quasi wie so römische Imperatoren mit Daumen rauf, Daumen runter über das Schicksal von Bands entscheiden. Und was den Journalismus der damaligen Zeit sehr ausmacht, was immer noch ein wichtiger Faktor noch ist, war damals war das ganz wichtig, war eben auch möglichst bösartig zu schreiben. Das kommt dann auch im Film kurz vor, wo ja eben erklärt wird, sie entscheiden quasi über Leben und Tod und wichtig ist es, ein Gatekeeper des Pop zu sein und auch das klein zu halten, worüber man schreibt. Das heißt, es geht im Prinzip auch sehr viel darum, zu zerstören und Verrisse zu schreiben. Und Verrisse schreiben ist manchmal so leicht, dass man es, finde ich, wie als Filmkritikerinnen, manchmal mag ich es gar nicht machen, weil es liegt so auf der Hand. Manchmal ist es aber eine sehr leichte Übung und dann sollte man sich, finde ich, auch immer noch überlegen, ob man es wirklich machen will. Manchmal, so wie bei Cats von Tom Hooper, finde ich, geht es einfach gar nicht anders und da ist jetzt auch was anderes, weil da schreibt man böse über einen Film, das tut jetzt auch niemandem weh. Also das trifft weder Tom Hooper noch leidet da jemand finanziell darunter. Aber bei jungen Bands, die vielleicht dem NME ihre Promo-CD schicken und dann vernichtet werden, ist das natürlich eine Katastrophe.
Ja, ich habe da ein ganz gespaltenes Verhältnis, weil ich ja auch Musik mache schon lang und der ganzen Kritikerwelt eigentlich irgendwie auch kritischer gegenüberstehe, auch wenn ich da selber drinnen bin mitten. Und es gibt Filme natürlich, also wir kehren gleich wieder zurück zu den Bands und zu dem Film. Es gibt Filme natürlich, die bieten sich einfach an, sie zu verreißen, aber man tut sich dabei sehr schwer. Also bei mir ist es eher so, ich verreiße natürlich viel leichter große Hollywood-Blockbuster, die aus der Maschinerie kommen, als einen kleinen Diagonale-Beitrag. Da entziehe ich mich eigentlich, muss ich sagen, dem Verriss dann lieber oder sag gar nichts dazu. Aber auch bei großen Blockbustern, was mir sehr schmerzhaft eingefahren ist, unlängst war Wonder Woman 1984. Wir haben im Podcast ja lang drüber geschimpft, aber Patty Jenkins ist so wahnsinnig sympathisch, die Franchise ist sympathisch, der erste Film ist so toll. Man tut sich dann eigentlich wirklich sehr schwer, diesen Verriss zu formulieren. Nicht schwer tun sich die Mitarbeiter des fiktiven Musikmagazins in How to Build a Girl mit den Verrissen. Es gibt dann auch eine Szene, wo sie... auf einem Dach sitzen oder auf einem Balkon, alle gemeinsam, so quasi nach der Arbeit und die ganzen Singles, damals hat man ja noch Singles verschickt, man hat Kassetten verschickt, also auf jeden Fall physische Produkte an das Musikmagazin zum Reviewen und all diese Dinge sind in einem Karton, in einer Kiste und die schmeißen dann in die Luft und schießen drauf und das ist... bringt das sehr gut auf den Punkt. Einerseits diese ganz furchtbaren Männer oder jungen Buben, die darüber schreiben. Auf der anderen Seite haben wir gedacht, der Film feiert das auch. Er feiert so diese Zeit, wo das einfach so wichtig war. Weil wir haben heute die Verrisse nicht mehr, außer irgendwo Pitchfork oder im Netz auf irgendeinem Blog. Das eigentlich, glaube ich, nicht mehr so viel interessiert. Und gleichzeitig ist auch Musik oder Popmusik oder Rockmusik viel unwichtiger geworden und huscht so als Hintergrunduntermalung herum. Aber der Film ist zweischneidig und bringt das auch sehr gut zusammen.
Das stimmt. Diese Musikredakteure sind uns natürlich alles andere als sympathisch und ich habe dann ein bisschen lachen müssen, weil man ja dann so wusste, wie es mit denen weitergeht. Und es gab so diesen Moment, wo das Internet ganz groß wurde und wo all diese, und das waren hauptsächlich Männer, ihre Deutungshoheit von ihrem Spezialwissen verloren haben. Und das habe ich dann schon noch ein bisschen genossen, weil dieses super Spezialwissen konnte jetzt jeder innerhalb von Sekunden nachschlagen. Und in Wirklichkeit war es mir auch immer ein bisschen wurscht, ob der Bassist vorher noch bei einer anderen Band war und welche Gitarre der spielt. Aber all diese Leute, und manchmal tauchen sie noch, finde ich, verzweifelt auf Facebook auf und spucken so böse Brocken in die Runde. Aber deren Zeit ist vorbei und die kommt auch nicht wieder. Und das fand ich irgendwie auch, finde ich immer noch sehr gut. Also diese totale Überheblichkeit, es gilt jetzt natürlich nicht für alle Musikjournalisten dieser Erde, Aber es gab da schon so diesen Schlag, ich habe den auch noch so ein bisschen mitgekriegt, früher, auf, wenn ich für fünf Jahre Festivals gearbeitet habe, die irgendwie sich gefühlt haben, als wären sie jetzt die Könige der Welt, nur weil sie einen Access All Areas Pass umgehängt haben und vielleicht mit der Band nach dem Interview noch einen Schnaps gemeinsam getrunken haben. Und das ist mir damals schon unglaublich auf die Nerven gegangen. Und dass diese Zeit vorbei ist, kann man nur begrüßen, finde ich.
Auf jeden Fall. Gleichzeitig hat die ganze Musik aber auch eben an Bedeutung verloren und was noch das Letztmögliche war, waren eben diese Bands damals wie The Strokes, White Stripes. Sowas wird es, glaube ich, in der Form kann es gar nicht mehr geben, weil es die Medien dafür nicht gibt und weil das Internet ganz anders funktioniert und weil du mit Instagram nie die neuen Libertines aufbauen kannst. Also man hat sich mit diesen mit dieser Verabschiedung von diesen Zynikern der schreibenden Zunft auch verabschiedet ein bisschen vom Gesamten.
Ja, die Bands, die lustigerweise nie vorkommen, aber im Prinzip spiegeln ja die Musikjournalisten auch diese totale Überheblichkeit, die Bands wie Oasis oder so an den Tag gelegt haben. Das gibt's natürlich alles nicht mehr. Paradoxerweise ist, glaube ich, How to Build a Girl an dem Tag auf Streaming Services gelandet, als, glaube ich, das Q Magazine irgendwie bekannt gegeben hat, dass es eingestellt wird, weil die Musik Magazine waren, glaube ich, eh schon am Dahinröcheln. Ich glaube, du und Martin Blumenau waren die letzten treuen Einkäufer von Musikmagazinen und denen hat Corona dann irgendwie den letzten Todesstoß versetzt. Und es wird wohl auch leider nicht wiederkehren. Und das ist auch ein Punkt, der mich sehr ein bisschen melancholisch gemacht hat, weil ich früher auch wirklich sehr viel Geld für Magazine ausgegeben habe. Ich kann mich erinnern, ich bin oft nach der Arbeit bei FM4 mit der lieben Kollegin Gelinde Lang ins Bahnhofs Zeitschriftengeschäft gefahren und haben stapelweise teure Magazine eingekauft. Sie sehr viel Mode, ich sehr viel Film, aber auch Musik oder Dinge, die halt so alles abgedeckt haben, so wie The Face, das später auch vorkommt, oder das Dazed. Ich habe die dann auch sehr lange aufgehoben und irgendwann halt aus Platzgründen habe ich mich von den meisten verabschiedet, aber auch das gibt es auch nicht mehr.
Ja, ich habe mich bei meinem Umzug vor ein paar Jahren wirklich von der Gesamtausgabe von Specs, also das muss ich jetzt sagen, bizarrerweise geht wirklich von der fast, glaube ich, zweiten oder dritten Nummer an, bis zur unmittelbaren Gegenwart, damals 2017, getrennt von The Face, von unglaublich vielen Filmzeitschriften, Fanzines. Ich habe es aber immer noch in mir, also das erste Mal mein Leben riskiert, als der Lockdown gelockert wurde, habe ich, indem ich auf die Marilferstraße gefahren bin, in einen Zeitschriftenladen und mir sofort die wenigen verbleibenden Film- und Musikzeitschriften noch gekauft habe, einen ganzen Stapel. Also das steckt immer noch in einem, mittlerweile ist es natürlich vielen ganz egal. Was mir auch so gefällt in dem Zusammenhang mit diesem Film und vor allem aus der weiblichen Perspektive von Beanie Feldstein fantastisch verkörpert, ist so dieses Bauen von einem eigenen Kanon. Ein Kanon, jetzt wird es ein bisschen kulturpessimistisch, der sich eben nicht aus Influencern und Influencerinnen oder aus irgendwelchen TikTok-Stars zusammensetzt, sondern ein Kanon, der so, ja, breit gestreut ist, aber doch sehr persönlich, nämlich verkörpert durch Bilder, die an ihrer Wand im Jugendzimmer hängen.
Das ist ganz wunderschön. Das ist noch, wie wir Johanna kennenlernen eben, wo sie vor Langeweile in der Bücherei, glaube ich, ihrer Schule sitzt und sie hat, glaube ich, schon alle Bücher dort gelesen und sie denkt eben über ihre Geschichte nach und sie sagt, in der Literatur beginnt die Geschichte für Frauen meistens mit dem Auftauchen eines Helden und sie zählt da Mr. Darcy und Mr. Rochester und Red Butler, sagt sie auf. Und das wird aber hier nicht passieren, sagt sie. Und dann kommt eine meiner Lieblingsszenen. Sie schaut nämlich aus dem Fenster und dann geht zuerst mal nur so ein junger Typ vorbei. Der zwinkert ihr, glaube ich, so zu. Und sie schaut so ganz aufgeregt raus. Und dann kommt ein anderer, der fährt am Fahrrad und macht so ein paar Sprünge. Dann kommt einer, der leckt so lasziv an einem Eis. Und der Film zeigt dann, das dauert, glaube ich, nur 20 Sekunden, aber zeigt kurz eben, wie Frauen halt sehr oft in Filmen dargestellt werden. So immer so zufällig sexy. Ein Mann läuft dann auch durch so einen, Gartensprinkler irgendwie durch. Und das ist eine super Tagtraumsequenz, die uns auch diese Figur so gut, finde ich, einführt und erklärt, mit so kleinen quirky Tricks. Manchmal übertreibt das der Film ein bisschen, finde ich. Da ist er so total übercute. Und dann läuft sie eben heim und ist in ihrem Zimmer, das eigentlich nur ein halbes Zimmer ist, weil das Haus ist so klein, dass ihr Bruder und sie quasi eine Wand eingezogen haben. Und an ihrer Wand hängen Liz Taylor, Sigmund Freud, Karl Marx, die Bronte-Schwestern, aber auch Maria aus The Sound of Music. Und Elizabeth Taylor wird gespielt von Lily Allen an dieser Wand. Das sind Bilder, die dann immer wieder zum Leben erwachen. Das ist anscheinend übernommen, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aus Absolute Beginners, dem Julian Temple Musical mit David Bowie. Aber da kommt das anscheinend auch vor. Und ich hatte auch so eine Wand, ist mir dann eingefallen. Und ich habe leider kein Foto davon gefunden. Aber bei mir waren das hauptsächlich Hollywood-Stars aus den 30er, 40er Jahren und immer Tennessee Williams auch dabei.
Ich hatte diese Wand oder Wände in dieser Richtung auch in einer WG mit einem Freund damals zusammen in verschiedenen Ausformungen und eigentlich ziemlich lange, ich glaube bis zu meinem 30er circa, da war dann Schluss mit solchen Bildern an der Wand, aber da war natürlich alles von Rimbaud bis zu David Lynch und Rock'n'Roller und zwar bunt gemischt, aber generell fasst der Film das alles aus einer weiblichen Perspektive auf. Wir haben noch nicht über die Figur selber geredet, die Darstellung dieser Figur. Joanna ist eigentlich wirklich so fast schon ein Nerd, weibliches Nerd-Klischee in gewisser Weise, aber sie durchläuft dann Mutationen im Laufe des Films.
Ja, das stimmt. Also sie ist übergewichtig, sie hat unfassbar lange Haare, eine riesige Brille auf dem Kopf. Sie hat eigentlich, glaube ich, sagt sie selber, keine Freunde an der Schule. Ihr Bruder Chrissy, der ist quasi im Club der Coolen, der gibt ein Fanzine heraus, wo er über die Happy Mondays schreibt. Das hat mir auch sehr gefallen. Die Figur des Bruders ist noch sehr klein, aber die ist so gut ausgeformt, dass diese Familie, finde ich, war auch so organisch, in der Joanna aufwächst. Und sie wirkt jetzt aber nicht so total unglücklich in dem Ganzen. Also schon dieses große Teenager-Weltschmerz-Unglück, aber sie ist jetzt keine klassische Ich-werde-gemobbt-in-der-Schule-Figur. Sie schmeißt sich dann immer so auf ihr Bett und redet eben mit den Figuren an ihrer Wand und Sylvia Plath legt ihr Selbstmord nahe oder sagt, da kann sie ihr Tipps geben. Also das ist alles mit sehr gutem Schmäh erzählt und mir hat auch gefallen, dass es hier die Bezüge quasi in die sogenannte Hochkultur gibt, dass man hier sich nicht nur auf den Rock und Pop der, ich glaube, in den 90er Jahren sind wir jetzt genau bezieht, sondern dass es da immer wieder auch Witze mit Karl Marx, Sigmund Freud, den Bronte-Schwestern und Sylvia Plath gibt. Das finde ich ganz großartig. Und dann beschließt sie aber, so wie sie momentan aussieht, kann sie natürlich nicht für das Musikmagazin arbeiten. Warum fängt sie dort überhaupt an? Ihr Bruder findet quasi die Aufforderung des Enemy, dass sie neue Stimmen suchen. Und sie beschließt dann, sich zu bewerben. Und sie hat aber überhaupt keine Musik. Und die einzige Kassette, die sie hat, ist der Soundtrack von Annie. Und sie schreibt dann eine Kritik zu Annie und bekommt eine ironisch gemeinte Antwort zurück, dass sie vorbeikommen soll. Aber das Schöne an dieser Joanna ist noch, dass ihr Ironie völlig fremd ist. Das heißt, sie fährt in dieses Büro, wo sie wirklich auf diese überheblichen Idioten trifft, die aber dann sagen, na gut, sie geben mir irgendwie noch eine Chance, weil irgendwas hatte ihr Text. Und dann darf sie eben zu den Manic Street Preachers fahren, die die Musikredakteure als The Demented Welshman beschreiben, was ich auch sehr lustig gefunden habe.
Ja, es ist alles so gut beobachtet in dem Film. Ich fand, wie du, dass er manchmal ein bisschen zu süßlich ist, er ist manchmal auch ein bisschen zu grell. Es soll halt so quasi Bildungs-Entertainment sein, auch in gewisser Weise. Am Schluss gibt es dann auch Botschaften an alle weiblichen Zuseherinnen, an alle Jungen, die aber auch sehr charmant sind. Und gleichzeitig ist er aber so gut beobachtet. Also jedes Kleidungsstück, kann ich jetzt als Zeitzeuge sagen, ist auf den Punkt. Und da muss man auch auf den Papa zu sprechen kommen. Paddy Considine, der eigentlich immer super ist in fast allem, was er spielt, ist als Vater noch eine kleine Ausnahmefigur in How to Build a Girl. Er ist nämlich ein Veteran, ein Zurückgebliebener, ein ehemaliger Drummer bei so Jazz- und Psychedelic-Bands. Und wie es zu solchen Figuren gehört, er träumt halt von einem Comeback. Er möchte auch, dass die Tochter ihn dann pusht bei diesem fiktiven Musikmagazin. Aber allein diese Figur, die ein bisschen so übrig geblieben ist, jeder Socke, jedes Detail, die Frisur, alles stimmt so genau und das hebt den Film dann über so einen bloßen Klamauk weit hinaus.
Ja, ich finde auch. Ich fand die Familie auch ganz toll. Der Film erzählt auch nebenbei von ganz vielen Dingen, die sonst in Filmen entweder nicht vorkommen oder jemand denkt sich, oh, ich mache jetzt einen Film über ein Frauenthema und dann kommt es ganz groß vor, nämlich so Dinge wie eine ungeplante Schwangerschaft mit 38, weil Joanna wächst mit 4 Brüdern auf und 2 davon sind Zwillinge, die ihre Mutter eben mit 38 auf die Welt gebracht hat. Und dann fällt auch das Wort postnatale Depression, das auch in so einem Film sonst nicht vorkommt. Das heißt, die Mutter ist sehr müde und deprimiert und traurig zu Hause. Und der Film schafft es aber alles so gut zu erzählen. Und trotzdem hat auch Joanna, wie auch Mo in Big Time Adolescence, irgendwie ein schönes Elternhaus. Also es ist nicht dieser Teenager-Film, der uns von einem schrecklichen Elternhaus erzählt, aus dem man weg will, sondern trotz von Geldmangel herrscht hier eine gewisse Wärme. Sie schauen sich gemeinsam Top of the Pops an und der Vater spielt Schlagzeug dazu, was ich sehr lustig finde. Der Vater redet gerne von seiner Karriere, die nicht geklappt hat als Jazzer. Er gibt Joanna auch mal den guten Ratschlag, dass wenn ein Gespräch nicht so verläuft, wie sie sich vorstellt, dann soll sie von Jazz zu reden anfangen, because it confuses people. Das finde ich einen sehr schönen Ratschlag. Und als Musiker nennt er sich dann eben Mayonnaise und hat unfassbar super cheesige Pressefotos, über die sich dann natürlich die bösen Musikredakteure auch lustig machen. Aber diese Familie, da gibt es ja noch einen kleinen Bruder, es gibt ganz viele Collies, weil illegalerweise züchten sie irgendwie auch noch Border Collies in diesem Haus.
Ich glaube, da habe ich einen kleinen Lachkrampf bekommen bei der Szene.
Ja, die wirklich, das ist so eine Wärme, ohne jetzt aber irgendwas runterzuspielen, im Sinne von, ist eh wurscht, wenn ihr nicht viel Geld habt, habt euch gern. Also manchmal bricht das dann dieser Geldmangel schon auch, finde ich, ganz gut durch. Und die Karriere der Tochter sorgt ja dann dafür, dass sich die Familie zum Beispiel sogar ein neues Auto kaufen kann, weil sie beginnt dann eigentlich gut zu verdienen, muss sich aber, und darüber wollten wir eigentlich vor 10 Minuten reden, neu erfinden dafür.
Genau, sie muss sich neu erfinden, weil du sagst, gut verdienen, das war einer der Momente, der mich wirklich irritiert hat. Konnte man in den 90er Jahren vom Musikjournalismus in England so gut leben, dass man erstens damit seine Familie mit Kolumnen erhält und man sieht auch einmal die Wohnung von so einem jungen, ich sage jetzt mal einem Schreiberling und die ist auch sehr schick und sehr luxuriös. Also das hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, falls das in der Realität geerdet ist.
Da müsste die Frage gehen wir, glaube ich, an Robert Rothüfer weiter. Der soll uns sagen, wie das damals war, wie die NMI-Leute so gewohnt haben. Ich habe mir auch gedacht, da haben sie ein bisschen übertrieben. Auch die Summen, die offenbar Joe Hannah dann plötzlich verdient hat, waren mir nicht ganz klar. Aber ja, in der Erzählung ergibt es irgendwie Sinn, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es sehr realistisch war, dass man so gut verdient hat. Sie fangen dann auch als Intern im Prinzip dort an.
Ja, eigentlich wollte ich schon die ganze Zeit den Namen der Regisseurin nennen, aber weil er so schwer auszusprechen ist, habe ich mich ein bisschen gedrückt und mich gedacht, vielleicht nennt ihn die Bia. Ich versuche es jetzt. Es ist eine britische Serienregisseurin. Sie heißt Cokie Choi-Troik. Ich kann es nicht aussprechen. Also es ist wirklich ein sehr schwieriger Name. Cokie Choi-Troik, die eigentlich fast nur britische Serien, so 2-3 Folgen von ganz berühmten Serien gemacht hat. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ihr Spielfilmdebüt, wenn ich mich nicht täusche.
Das glaube ich auch, ja. Und es ist natürlich auch, aber das war sicher auch Caitlin Moran wichtig, dass quasi ihre Geschichte und ihr Drehbuch von einer Frau verfilmt wird. Caitlin Moran sagt ja von sich selbst, dass sie als Teenager sich geweigert hat, Bücher von Männern zu lesen. Und sie rät das auch allen Frauen, weil sie glaubt, dass man dann, sie sagt dann, dass sie das happier in herself, more confident about writing the truth and less apt to run herself down for her appearance, weight, loudness and unusualness than many, many other women. Also das ist der Tipp von Caitlin Moran, mal als junge Frau einfach, und sie sagt dann Faulkner, Chandler, Hemingway und Philip Roth einfach links liegen zu lassen und was anderes zu lesen. Darum natürlich auch die Bronte-Schwestern und Sylvia Plath an der Wand von Johanna, die sich eben jetzt, heute drehen wir uns im Kreis, als Dolly Wilde neu erfindet, weil sie sagt, so wie sie aussieht, kann sie natürlich nicht Musikjournalistin sein.
Genau, sie erfindet sich als Dolly Wilde neu. Sie ist dann irgendwie so belächelt von ihren Kollegen, aber auch bewundert, weil sie plötzlich unglaublichen Erfolg hat. Sie verreist ca. 180 Bands aufs Brutalste und landet dann irgendwie in der Krise mit all dieser negativen Energie. Also viel mehr, glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht spoilen. Das Einzige ist ein Moment, den ich erwähnen muss. Irgendwann einmal dann merkt sie eben, wie furchtbar das ist, das, was sie da gemacht hat, und entschuldigt sich einzeln bei jeder einzelnen Band. Und das ist schon ein großartiger Moment. Ob das je ein Musikjournalist gemacht hat, weiß ich nicht, oder eine Musikjournalistin. Aber es ist ein wunderbarer Moment.
Ja, es ist ganz, da kehrt sie dann quasi zu sich zurück. Was mich, das ist eigentlich das Einzige, was mich an dem Film ein bisschen so gestört hat, ist diese völlig klassische Geschichte von Aufstieg, Hochmut, Übermut, die zurücklassen, die man liebt, tiefer Fall, Reue und irgendwie Rückkehr. Ich habe mir gedacht, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders erzählen können.
Es ist wie bei einem Will Ferrell-Film eigentlich. Das ist ganz klassisch geschrieben. Es gibt dann auch noch, und das wäre eigentlich ein potenzielles Glatteis gewesen, eine Art Love-Story auch in diesem Film. Einer der ersten Musiker, den sie porträtiert und über den sie schreibt in ihrem neuen Job, ist ein fiktiver Sänger, der eine Mischung aus ganz frühen Radiohead und frühen Coldplay für mich verkörpert hat, so ein bisschen vom Style her, also so Balladen, melancholische. Den spielt Alfie Allen, der Bruder von Lily Allen. Lily Allen taucht ja in einer kleinen Rolle, ich glaube als Elizabeth Taylor, auf dieser Wand im Jugendzimmer auf, also so ein super Cameo. Alfie Allen, den ich nur aus Game of Thrones kannte, wo er die undankbarste Rolle in diesem gigantischen Ensemble hat, in allen Staffeln. Also Alfie Allen spielt so einen kastrierten Krieger, der eigentlich nur traurig und dunkel dahinschaut, und also eine Figur, die so vom Schicksal gebeutelt wird, er wird auch gefoltert stundenlang in einer Folge, also die traurigste Figur insgesamt in Game of Thrones, und hier als junger Musiker oder nicht ganz so blutjunger, finde ich, ist er sehr, sehr gut.
Aber auch sehr traurig, muss man sagen.
Also aber auch ist, traurig.
Aber in den 90ern hat man halt irgendwie als junger Mann, als junger weißer Mann vor allem auch gern die Melancholie und die Traurigkeit so gerne sich umgehängt. Den interviewt Johanna dann und der gibt sich so für sie eine, sie verliebt sich ein bisschen in ihn und sie schreibt dann über ihn einen wahnsinnig rührenden Text, den aber in Wirklichkeit natürlich auch kein Musikmagazin veröffentlicht hätte, weil das ist mehr eine Liebeserklärung an diesen Mann als eine Konzert, als eine Album-Review. Aber dann kriegt sie eben die Lektion gelernt von ihren Kollegen, dass man böse sein muss. Und das macht sie dann eben als Dolly Wilde. Sie trägt so einen Zylinder, kurze Hosen mit Netzstrumpfhosen drunter. Sie färbt sich die Haare rot und ist dann wirklich so eine, und das gibt es eigentlich auch kaum mehr, so eine schrille Figur des Journalismus, wo man quasi die Person schon kennt, die den Text schreibt. Das gibt es ja heutzutage auch viel seltener natürlich, weil es auch weniger wichtige Magazine gibt. Und was auch so ein totaler Backflash war, finde ich, war diese selbstverliebte Preisverleihung des Musikmagazins, wie nennen Sie das Magazin? D&Me, glaube ich. Also es soll wirklich der NME sein, wo immer auch das Asshole of the Year verliehen wird für die böseste Review. Und das gewinnt natürlich Dolly, weil sie, glaube ich, in einer Review über Pearl Jam Eddie Vedder rät, doch nochmal was von Kurt Cobain zu stehlen und sich umzubringen. Und da johlt der ganze Saal und das ist irgendwie so der Zenit des Zynismus. Und bald beginnt dann auch schon für Dolly so die Selbsterkenntnis quasi. Mich hat das dann lustigerweise ein bisschen erinnert an Wonder Woman, wo sich die Barbara, die Kollegin von Wonder Woman, wünscht, sie wäre so gern wie sie und auf diesem Weg zu quasi erfolgreich populär all ihre Kindness zurücklassen muss. Und ähnlich ist es eigentlich bei Johanna. Das hat mich dann im Grunde in so einer feministischen Erzählung total verwundert, dass man nicht die Geschichte von einer Karriere erzählen kann, ohne dass man zum Arschloch im Prinzip wird.
Das stimmt. Ja, ich habe das wirklich ein bisschen, mir ist das gerade eingefallen, wie du darüber geredet hast, in meiner Vorkarriere als Musikjournalist, da war ich ja auch lang aktiv, habe ich eigentlich ein bisschen im Zuge von Pressereisen Zeit in englischen Backstage-Räumen verbracht, bei recht größeren Bands wie Primal Scream, momentelang reingeschnuppert. Da sind ja auch so Events inszeniert worden für die Presse, da ist man dann nachher rumgestanden, auch bei Radiohead. Und Journalisten und Journalistinnen aus ganz Europa waren da und man hat gegenseitig angestoßen, hat gehofft, dass einer von den Stars kurz vorbeischaut. Und die britischen Journalisten sind da rausgestochen, weil sie immer sehr stylisch waren. Also das ist mir auch noch bei Press Junkets, bei sogenannten Press Junkets für Kinofilme aufgefallen, wo sich Schreiber aus aller Welt getroffen haben. Und dann waren immer die Briten und die haben eigentlich selber ausgeschaut, ein bisschen wie Filmstars, wie Rockstars. Also insofern hat mich diese Darstellung von Johanna ja auch an diese Phasen erinnert. Ich glaube, auch das ist jetzt vorbei. Mit der Pandemie gibt es nur mehr Zoom-Interviews und man braucht sich dazu nicht auftackeln. Man kann dann irgendwie auch im Trainingsanzug die machen. Die Stars sind im Trainingsanzug. Also diese ganze bisschen glamouröse Ära des Pop-Journalismus oder Filmjournalismus ist, glaube ich, für Zeit lang jetzt einmal abgefrühstückt.
Ja, das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. Glücklich gemacht hat mich natürlich, dass in einem Film mal eine Frau eine Musikjournalistin ist, weil es ist ja auch, also tatsächlich glaube ich immer noch eher in männlicher Hand, hat sich natürlich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Lustigerweise gab es glaube ich immer mehr, bei der Filmkritik immer eher mehr Frauen, aber die Musik war sehr lange und vor allem in den 90er Jahren in sehr männlicher Hand. Davon erzählt ja auch ein Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre, der hat ja auch als Musikredakteur beim Rolling Stone glaube ich begonnen. Insofern war das sehr schön, quasi da diese Johanna zu sehen, die auch mit so einer Naivität an diesen Job rangegangen ist, weil sie hat sich ja davor auch überhaupt nicht für Pop oder Rock interessiert. Das sagt sie auch in ihre ersten Interviewfragen an die Alfie Allen-Figur, sind ja ganz großartig, weil sie fragt ihn, how would you murder someone really evil? Oder wenn du ein Pfund hast, was kaufst du dir im Süßigkeiten-Shop? Fragen, die man jetzt auch nicht mehr lustig findet, weil es dann irgendwie zu viel lustige Interviewformate gegeben hat. Es gibt ganze Bücher von Moritz von Uslar, wo er mit berühmten Leuten redet und ihnen aber überhaupt keine Frage zu ihrem Werk stellt quasi. Das ist ja dann irgendwann auch zur Kunstform quasi erhoben worden, möglichst weirde und verrückte Fragen zu stellen. Oder ist das in Total Film oder im Empire, gibt es immer die lustige Rubrik, wo man Leute auch fragt, ob sie wissen, wie viel ein Backerl Milch kostet oder so. Und irgendwie ist auch ihr Zugang so, weil sie sich eben gar nicht so für das interessiert und sie fragt jetzt nicht, was ist der große Unterschied zum ersten Album oder was sind deine Einflüsse oder oh, das klingt aber ein bisschen nach dem und dem. Also so quasi diese Langeweile-Auskenner fragen, lasst sie aus. Und das beeindruckt ihn dann, glaube ich, auch ein bisschen und von ihm ist auf jeden Fall so eine Freundschaft für sie irgendwie da. Und für mich ein ganz schöner Moment war auch, wie sie mal relativ verzweifelt bei einer Bushaltestelle sitzt und da hängt ein Plakat von ihm und er steigt dann aus diesem Plakat raus und begleitet sie nach Hause, weil ich finde, das, also erstens mache ich das, wenn Filme ausnützen, dass sie halt irgendwie alles machen können und alles erzählen können. Und zweitens beschreibt das auch, finde ich, ganz gut, dass was die Popkultur oft für einen tut, nämlich einen irgendwie beschützen oder begleiten oder für einen da sein. Und das fand ich dann ein total schönes Bild, weil im Prinzip, wenn man irgendwo geht und man hört sich ein Interview an oder einen Podcast oder eine Musik, dann wird man ja, finde ich, auch immer von dieser Person begleitet. Also die nehmen ja irgendwie einen Stellenwert auch im eigenen Leben ein.
Ja, und der Film hat eine wunderschöne Szene, mit der er mich dann komplett gekriegt hat, wo die beiden unter Anführungszeichen unter Großem dann eine Nacht miteinander verbringen, nach einem Konzert, sie mit ihrem Lieblingsrockstar. Das hat ein bisschen was Unschuldiges von Lost in Translation. Sie sind in einem Hotelzimmer, liegen aber weit entfernt voneinander, erzählen sich Geschichten. Er ist ganz verzaubert von ihrer, ja, ein bisschen Naivität oder auch Unschuld oder ihrem Blickwinkel und sie von diesem Rockstar. Und es ist komplett unsleazy und wie gesagt ein Miniatur Lost in Translation mitten im Film drinnen.
Das stimmt. Sie erzählt dann auch, dass sie noch nie die Rolling Stones gehört hat und er sagt dann, aber wie kann das sein? Du hast doch Ulysses 10-mal gelesen und sie sagt, ja, Ulysses war nie ausgeliehen in der Schulbibliothek und bei den Rolling Stones Alben gab es quasi immer eine ganz lange Warteliste. Auch noch ein super Moment ist auf der Toilette von der Musikredaktion, weil da hängt ein Poster von Björk, die von einer Schauspielerin hier gespielt wird und auch super 90s mit diesen vielen kleinen Knödeln, die sie da gehabt hat. Und die spricht dann Joanna auch gute Worte zu und sagt, sie soll sich da jetzt nichts denken wegen diesen Idioten und sagt dann auch, dass On the Road, das Buch von Jack Kerouac, total überschätzt ist, weil sie sagt, it's a very long book about a man getting a lift. Und sie empfiehlt ihr dann stattdessen Little House on the Prairie zu lesen. Das heißt bei uns, glaube ich, unsere kleine Farm. Because she makes her own knickers and her dad shoots a bear. That's a story. Und das fand ich so gut. Und das war wieder auch sowas, wie man, müssen keine Frauen sein, aber wie man Personen, die man vielleicht gar nicht kennt, die einen aber irgendwie inspirieren oder einen auf Ideen bringen oder einen weiterhelfen. Und das schätze ich so an der Kultur einfach. Und darum fehlt sie jetzt auch, glaube ich, gerade so, weil man jetzt so verloren daheim vom Laptop sitzt.
Genau, und ich habe mich dann auch gefragt, wie schon so oft, warum gibt es im deutschen Sprachraum kaum Filme, die das alles einlösen, wovon wir jetzt die ganze Zeit reden. Einerseits diese Coming-of-Age-Filme und andererseits auch dieses Abbilden von Popkultur, so authentisch bis aufs letzte Kleidungsstück. Also für mich sind in der Erinnerung gespeichert Versuche, aus dem deutschen Sprachraum eine andere Pop-Ära abzubilden, immer ein bisschen missglückt. Aber diese beiden Filme, der eine mit der Gegenwart, der andere mit den 90ern und Nullerjahren, die können das sehr gut.
Mir fallen weil wir haben vorher auch gerade kurz über die neue Christiane F-Serie geredet, die das, glaube ich, auch nicht kann. Mir sind nur jetzt zwei Filme eingefallen, die das, finde ich, sehr gut können. Jetzt muss ich nur nachschauen. Das eine ist, genau, Verschwende deine Jugend heißt der Film. Ein Film, der, glaube ich, in den 80er Jahren in München spielt und Tom Schilling spielt jemanden, der gern Veranstalter wäre und der versucht, DAF für ein Konzert zu kriegen. Und er macht es dann eigentlich auch mit Chuzpe, weil er plakatiert dann einfach Plakate vom DAF-Konzert noch bevor er sie irgendwie gesigned hat. Und der, finde ich, bildet diese Zeit, das kann ich jetzt nicht, damals war ich irgendwie nicht in München in Nachtclubs unterwegs, aber der hat irgendwie auch so eine, der erfasst, finde ich, den Sound und den Spirit, oder wie soll man sagen, dieser Zeit auch sehr gut. Da hat auch Christian Ulmen einen super Kurzauftritt, auch so als Arschloch-Musikjournalist in einer Bar. Und der zweite Film ist, den versuche ich immer wo reinzuquetschen, wenn ich kann, ist von Jakob Lass, sowas von da.
Ah, den muss ich noch sehen.
Der ist immer so großartig, den können wir uns mal vornehmen, ja, für einen Podcast. Der am letzten Abend eines Clubs spielt, des Übel und Gefährlichs. Und das ist ein Film, der tatsächlich mit Popkultur umzugehen weiß, auch einen Club darstellen kann, ohne dass es irgendwie peinlich oder deppert ist.
Ja, aber ansonsten ein ganz großes Vakuum, muss man sagen. Und ich würde, auch wenn die 80er jetzt wirklich schon durch sind, ich würde aber wirklich gerne einen Film sehen über die Musikszene oder Lifestyle, wenn ich das Wort benutzen darf, Szene der frühen 80er in Wien zum Beispiel oder auch in Österreich von einem österreichischen Regisseur oder einer Regisseurin. Und da gäbe es noch unzählige Themen. Also die ganze Techno-Szene, die Rave-Szene in Österreich und Wien gehört verfilmt, also wenn die Pandemie vorbei ist, bitte, liebe Regisseurinnen und Regisseure, nehmt euch doch einmal dem Thema Popkultur an.
Das stimmt. Ich hätte auch so gerne einen Film über die legendäre Blue Box quasi, wo damals alle abgehängt sind und 4000 Bands gegründet worden sind, die ja in Müllers Büro, glaube ich, und Malaria eh einen Kurzauftritt hat. Aber das hätte sich wahrscheinlich schon noch einen eigenen Film verdient.
Ja, ein perfektes Setup, ja. Big Time, Adolescence, How to Build a Girl, beides Debütfilme, beide beim Sundance Festival uraufgeführt, beide aus dem Jahr 2019 und beide sehr sehenswert. Ja, jetzt auf Streaming-Kanälen zu finden, oder?
Unbedingt anschauen und sich auf Konzerte freuen, die hoffentlich irgendwann wieder stattfinden.